Anpassung ist das Gebot der Stunde. Anpassung der Herrschenden an die Masse und der Masse an die herrschende Meinung. Nun ja, jeder Staat hat das Recht und die Pflicht, sein Volk zu schützen und seine Grenzen zu verteidigen und auch seine Kultur zu bewahren. Nicht wenige sehnen sich auch heute noch in Fragen der inneren Sicherheit sogar nach totalitären Regimen zurück, wo jeder Schutz genießen konnte, soweit er Ruhe hielt und systemkonform mindestens sich gab. Denken musste er ja nicht so. Der Mensch, Aristoteles, ist ein staatenbildendes Wesen. Und da steht als erstes die Unterordnung über das Höhere. Ohne ein intaktes Staatswesen, so schärfte er damals Alexander seinen Schüler ein, den wir später den Großen nennen, gerät ein Volk und vielleicht sogar die ganze Welt in eine bedrohliche Krise. Und darum muss es eine Supermacht geben und darum muss es einen guten Staat geben. Sonst gibt es uns bald alle nicht mehr. Nicht wenige Völker gibt es tatsächlich nicht mehr. Ihre Sprachen sind vergessen und ebenso auch ihre Länder. Bedrohung und Existenzängste gehören auch im Blick auf die Geschichte bis heute zur Realität der Völker dieser Erde. So eine gewisse Angst, Grundangst spüren wir gerade vielleicht auch in den deutschen Landen. Das Volk der Christen hat keinen eigenen Staat und damit auch keine Polizei. Das Reich der Christen ist nicht von dieser Welt und dennoch existiert die Kirche. Euch mag gehören, was unter der Erde liegt, also die Geschichte. Und was im Himmel vielleicht für euch bereit ist. Uns aber gehört die Erde. Das bekommen Christen an manchen Orten heute zu hören. Ja, die Christen sind sogar die zahlenmäßig größte Gruppe von Gläubigen. Das ist ein ebensolches Wunder wie die Realität eines jüdischen Staates mit mehr als 6 Millionen Einwohnern nach einem 6-Millionenfachen Mord. Sie hatten damals keinen Staat, der sie hätte schützen und ihre Existenz sichern können. Nun, zu der Zeit will sich Herodes an die Endlösung der Christenfrage herantrauen. Um seine Macht zu sichern, setzt er auf die allgemeine Meinung unter den Juden, die die Christen als Bedrohung ihrer eigenen Religion und Kultur sehen. Sein Opa war Herodes der Große, ein ehrgeiziger und tyrannischer Herrscher. Seit dem Jahr 41 regiert er jetzt, der Enkel, über das wirklich gesamte Reich dieses Großvaters. Kaiser Claudius hatte ihn eingesetzt. Und die christliche Gemeinde, die Kirche, hat es jetzt nicht mehr mit dem römischen Statthalter zu tun, der nach Recht und Ordnung im Sinne Roms regierte, sondern mit einem orientalischen Despoten, dem es um nichts anderes als um die Erhaltung seiner Macht ging. In Jerusalem war die Stimmung zu Ungunsten der Christen umgeschlagen. Anfangs konnte Lukas noch berichten, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Doch schon beim Tod des Stephanus war das anders geworden. Die breite Masse konnte auch damals nicht für die Kirche gewonnen werden. Sicher hatte dies auch etwas mit der ernsten und geheiligten Haltung der Christenheit zu tun, die alles andere als weltoffen und liberal war, aber sich eben auch nicht gesetzlich und exklusiv verstand, wie das Judentum. Kann Kirche überhaupt eine Zukunft haben, wenn sie weder vom Staat noch von der breiten Masse unterstützt wird? Ja, wenn sogar die leitenden und führenden Köpfe einfach fehlen? Wenn die wichtigsten Mitarbeiter einfach nicht mehr da sind? Die Situation kommt uns irgendwie bekannt vor. Aus menschlicher Perspektive gibt es da wenig Grund zu der Annahme, dass die Gemeinde Jesu erst am Beginn ihrer Geschichte steht und nicht schon am Ende. Was muss Petrus durch den Kopf gegangen sein? Jesus hatte zu Jakobus und seinen Bruder Johannes selbst gesagt: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Und nun hat er, Jakobus, die Bluttaufe empfangen. Auch zu ihm hatte Jesus am See Genezareth gesagt: Wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Wird das jetzt soweit sein? Vermutlich kannte er das Gefängnis schon. Er kam nämlich zum zweiten Mal hierher. Nur diesmal mit anderen Sicherheitsvorkehrungen. Von höchster Stelle ein Befehl, für diesen Gefangenen 16 Mann bereitzustellen. Dazu 2 Ketten und je 2 Soldaten in und vor der verschlossenen Zelle. Petrus schläft tief. Ihm muss so eine Geborgenheit umfangen haben, wie er es einmal bei Jesus erlebte, als er schlief, während das Boot auf dem Galiläischen Meer zu sinken drohte. Nur, Rabbi, fragst du nicht, dass wir sterben werden? Es könnte seine letzte Nacht sein. So war es jedenfalls auch gedacht. Das eigentliche Wunder, das erste Wunder, was er erlebt, ist Geborgenheit und Frieden inmitten von Hass und Unfrieden. Der zieht ihn ein. Ist nicht zu fassen. Das war nicht mal ein Bett. Schweres macht uns Christen zu schaffen. Es macht keinen Bogen. Ketten und Gefängnis, ja sogar Schwert und Tod gehören ja tatsächlich bis heute zur Wirklichkeit der christlichen Gemeinde. Die Gemeinde betet und erfährt das Wort und Gebet Jesu selbst. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. So betet Jesus, und in dieses Gebet stimmt die Gemeinde ein als Leib Jesu. Ein Wort zu dem, was uns binden kann. Für Petrus ist das eine weitere Lehrstunde. Gebunden an die Angst vor den hohen Wellen verlor er einst das Vertrauen und Jesus zog ihn heraus, als er sank. Gebunden an seine Selbstüberschätzung verleugnete er ihn schließlich, trennte sich von Jesus radikal, sagte dem Glauben ab. Doch Jesus hatte für seinen Glauben gebeten. Und nun ist er gebunden wegen Jesus. Und es sollte keine weitere Rettung geben. Christen treibt es ins Gebet, so die Gemeinde. Sie haben in der Welt keine Polizei. Sie haben keine Armee, die sie herbeirufen oder von der sie Hilfe erwarten könnten. Ihre Hilfe steht allein im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Jesus von den Toten auferweckt hat und zur Rechten des Vaters sitzt. Petrus erfährt seine Rettung wie ein Traum. Er weiß nicht, dass es wirklich geschieht. Wie wird es Jakobus gegangen sein während seines Martyriums? Stephanus, der erste Mensch, der als Zeuge Jesu starb, vielleicht so wie ihm. Wie wird es sein, wenn der Herr die Gefangenen und die Gebundenen herausführt aus ihrer Not? Sie werden sein wie die Träumenden. Dann wird ihr Mund voll Lachen sein. Petrus kann noch mal reagieren und weiß nicht, was er tun soll. Jakobus und auch Stephanus, wie wird es ihm gegangen sein, als er hingerichtet auf einmal eintritt in den Thronsaal der Herrlichkeit Gottes? Petrus hier, wie ein kleines Kind, das früh aufstehen muss und von der Mutter gesagt bekommt, was tun soll. Aufstehen, Schuhe, Jacke, vergiss den Hut nicht, halb verschlafen und träumend. So hat der Engel mit ihm zu tun, bis er endlich realisiert, dass er wieder gerettet wurde. Wir werden sein wie die Träumenden. Mitten in Hass und Unfrieden ist der Gemeinde das Privileg gegeben, in einer wunderbaren Geborgenheit, in der Kraft des Heiligen Geistes, sogar die schlimmsten Zeiten zu überdauern. Mit dem Bewusstsein, dass sie nicht am Ende, sondern am Anfang ihrer großen Geschichte und Berufung stehen. Das ist für mich eine wunderbare Ermutigung, auch in diesen Tagen. Und darüber lohnt sich auch nachzudenken. Selbst wenn uns viele Leute fehlen, die wir so bitter brauchen für unseren Dienst, es hindert Gott nicht, sein Werk weiter fortzuführen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre und regiere unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.